SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Andreas Fischer. Hallo. Die schwarz-grüne Koalition in Hessen war ein Beispiel dafür, wie CDU und Grüne trotz inhaltlicher Unterschiede vergleichsweise harmonisch zusammenarbeiten können. Doch jetzt ist sie Geschichte. 5 Wochen nach der Landtagswahl hat sich die CDU dazu entschieden, mit der SPD über die Bildung einer neuen Landesregierung zu verhandeln. Ministerpräsident Rhein habe sich dafür am Vormittag die Zustimmung von Fraktion und Parteivorstand geholt, heißt es. Die SPD würde damit nach 25 Jahren in der Opposition in Hessen wieder in die Regierung kommen. Die CDU hatte die Landtagswahl in Hessen klar gewonnen, Grüne und SPD mussten beide Verluste einstecken. Der Begriff Zeitenwende ist eines dieser markigen Wörter, die Bundeskanzler Olaf Scholz gerne verwendet, wenn er seine Politik erklärt. Er bezieht sich ja auf die Bundeswehr. Auf einer Tagung spricht die Bundesregierung seit gestern mit der militärischen Führung, wie diese Zeitenwende in den kommenden Jahren aussehen soll. Scholz hat der Bundeswehr dabei heute nochmal dauerhaft deutlich mehr Geld zugesichert. Das sogenannte Sondervermögen von 100 Milliarden Euro sei nur ein erster Schritt.
Es steht völlig außer Frage, dass die Zeitenwende, die Russlands Angriffskrieg bedeutet, ein langfristiges, dauerhaftes Umsteuern erfordert. Deshalb habe ich bereits am 27. Februar 2022 im Bundestag angekündigt, dass wir die Verteidigungsausgaben dauerhaft auf 2% heben. Und diese Zusage gilt. Sie ist einer neuen sicherheitspolitischen Realität geschuldet.
Soweit Bundeskanzler Scholz auf der Bundeswehrtagung. Und vom Kanzler zu seiner Familienministerin. Lisa Paus hat heute einen ziemlichen Dämpfer einstecken müssen. Mehrere Jugendverbände sind aus dem sogenannten Bündnis für die junge Generation ausgetreten. Mit dem wollte Paus eigentlich die Jugendpolitik in Deutschland voranbringen. Die Verbände protestieren mit ihrem Austritt gegen den Kurs der Bundesregierung. Nina Amin aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Das Bündnis für die junge Generation sollte eigentlich die Interessen junger Menschen stärken, so sieht es die Vorsitzende des Bundesjugendrings Daniela Broder. Aber seitdem habe die Bundesregierung Schritte unternommen, die dem entgegenstehen, wie Kürzungen bei Freiwilligendiensten. Das sei das Gegenteil von guter Kinder- und Jugendpolitik. Die Spitzen mehrerer Verbände aus der kulturellen und politischen Jugendarbeit sowie dem Sport haben deshalb das Bündnis verlassen. Dieses hatte Bundesjugendministerin Lisa Paus vor knapp einem Jahr ins Leben gerufen. Eine Sprecherin aus dem Ministerium sagte, dass man den Austritt einiger weniger Bündnismitglieder bedauert. Die Kritik an Sparmaßnahmen im Zuge der Haushaltskürzungen sei berechtigt. Das Bündnisziel, Kinder und Jugendlichen in Zeiten des Klimawandels und vieler Kriege eine Stimme zu geben, verfolge das Jugendministerium aber weiterhin.
Bundesjustizminister Buschmann will die Mindeststrafe für den Besitz von kinderpornografischen Bildern absenken. Nicht so schwerwiegende Fälle sollen dann nicht mehr als Straftat, sondern nur noch als Vergehen gelten. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hintergrund ist eine Flut von Verfahren, unter anderem gegen Eltern oder Lehrkräfte, die zum Beispiel auf ein Nacktfoto im Klassenchat stoßen und es zur Warnung oder Prüfung weiterschicken. Wir schauen in den Gazastreifen. Israel setzt seine Offensive im Norden des Gebiets weiter fort. Die Lage für die Zivilbevölkerung in Gaza ist nach wie vor katastrophal. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler fasst die aktuelle Lage zusammen.
Berichten aus dem Gazastreifen zufolge rücken israelische Bodentruppen näher an 3 Krankenhäuser im Norden heran. In der Nähe hatte es in der Nacht bereits mehrere Einschläge gegeben. Israel vermutet insbesondere unter dem Shifa-Krankenhaus, dem größten im Gazastreifen, die Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen halten sich immer noch hunderttausende Menschen im Norden des Gazastreifens auf, der zum Schlachtfeld geworden ist. Tausende Gebäude sind dort zerstört, ganze Straßenzüge dem Erdboden gleichgemacht. US-Außenminister Blinken erklärte, es müsse mehr getan werden, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schützen. Israel hatte täglichen Feuerpausen zugestimmt. Sie sollen jeweils 4 Stunden dauern und Zivilisten die Möglichkeit geben, die unmittelbare Kampfzone zu verlassen. Zehntausende hatten das in den letzten Tagen bereits getan.
Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Türk hat Israel aufgerufen, Angriffe mit besonders explosiven Waffen in dicht besiedelten Gebieten zu stoppen. Die Vereinten Nationen hätten Bedenken, dass es sich dabei um Angriffe handle, die gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Währenddessen reist Bundesaußenministerin Baerbock heute erneut für Gespräche in den Nahen Osten. Ihre erste Station sind die Vereinigten Arabischen Emirate. In der Hauptstadt Abu Dhabi trifft sie sich am Nachmittag mit ihrem Amtskollegen Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. Georg Schwarte berichtet.
Das Land gilt wie Saudi-Arabien und Katar als einflussreicher Vermittler, auch zwischen der Hamas und Israel. Nach Gesprächen dort will Baerbock am späten Abend deutscher Zeit weiter ins saudische Riad fliegen. Dort stehen dann morgen am Rande eines Palästina-Gipfels der Arabischen Liga weitere Gespräche, dann vermutlich mit saudischen und katarischen Vertretern auf dem Programm. Hauptthema neben dem Versuch, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern und den Gazakrieg schnellstmöglich zu beenden, dürfte Baerbocks Bemühen um eine weitere Freilassung von Hamas-Geiseln sein. Nach den Gesprächen in Riad will Baerbock am Samstag dann weiter nach Israel reisen. Es ist bereits ihr dritter Besuch dort seit dem verheerenden Terrorangriff Anfang Oktober. Neben Gesprächen mit israelischen Regierungsvertretern in Tel Aviv könnte Baerbock dann auch möglicherweise erstmals mit der palästinensischen Seite zusammenkommen. Baerbock hatte zuletzt öffentlich gesagt, dass jede Lösung des Konflikts nur zusammen mit den Palästinensern zustande kommen könne.
Fokus Südwest.
Offenburg steht unter Schock. Gestern Mittag hatte dort ein 15 Jahre alter Jugendlicher an einer sonderpädagogischen Schule einen gleichaltrigen Mitschüler erschossen. Der mutmaßliche Schütze sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler haben eine Sonderkommission eingerichtet. Sie soll jetzt klären, warum der Schüler geschossen hat und woher er die Waffe hatte. Aus Sicherheitskreisen ist heute auch bekannt geworden, dass er einen Molotow-Cocktail dabei gehabt haben soll. Die betroffene Schule ist heute geschlossen. Wie sehr die Tat die Schüler dort mitnimmt, das hat die Mutter eines Fünftklässlers dem SWR erzählt.
Also er hat einen Schock gehabt, das ist klar. Er hat sich dann ganz anders benommen als sonst. Ja, normal ist er sehr redselig. Ja, da war er jetzt wirklich sehr still, ruhig, hat sich dann zu Hause aber auch in der Ecke gesetzt und erstmal gar nicht reagiert. Ja, und dann später hat er dann aber angefangen, davon zu erzählen. Ich bin froh, dass er überhaupt darüber redet. Ja, also er erholt sich langsam. Er braucht halt natürlich Zeit. Also so schnell geht das nicht, ja. Ich wollte ihn heute sowieso nicht in die Schule schicken. Dann bin ich froh, dass die Schule überhaupt gesagt hat, heute ist geschlossen, ja. Dann ist gut, dass er sich dann wenigstens die 3 Tage ein bisschen erholen kann.
Sagt die Mutter eines Schülers der Offenburger Schule, an der gestern ein Jugendlicher einen Mitschüler erschossen hat. Die Polizei sucht noch immer nach dem verurteilten Mörder, der Ende Oktober bei einem bewachten Ausflug in Germersheim entkommen war. Noch immer ist unklar, wie der 43 Jahre alte Häftling der JVA Bruchsal fliehen konnte. Immerhin gibt es jetzt möglicherweise Neues zum Motiv seiner Flucht. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg untersucht einen angeblichen Brief, den der Mann an einen ehemaligen Mithäftling geschrieben haben soll. Über das Schreiben hatten die badischen neuesten Nachrichten zuvor berichtet. Einzelheiten von SWR-Reporter Sebastian Binz.
In dem Schreiben, das der Zeitung vorliegt, soll sich der flüchtige Mörder über Haftbedingungen in der JVA Bruchsal beschwert haben. Auch von angeblichen Misshandlungen soll dort die Rede sein. Außerdem hat der Flüchtige demnach darüber geklagt, dass das Nichtraucherschutzgesetz im Gefängnis nicht eingehalten werde. Der verurteilte Mörder war Ende Oktober bei einem bewachten Ausflug von der JVA Bruchsal an einem Baggersee im rheinland-pfälzischen Germersheim entkommen. Er war 2012 vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er einen 44-Jährigen erwürgt hatte. Der Mann wird europaweit gesucht.
Vor 2 Monaten war der Trierer Bischof Ackermann zu einer Schmerzensgeldzahlung verurteilt worden. Jetzt ist das Urteil rechtskräftig. Das hat das Arbeitsgericht Trier mitgeteilt. Ackermann hatte die Persönlichkeitsrechte einer Bistumsmitarbeiterin verletzt. Die Frau war vor rund 30 Jahren als Gemeindeangestellte von einem Pfarrer sexuell missbraucht worden. Ackermann hatte vergangenes Jahr ihren Namen auf einer Konferenz genannt. Die Frau hatte daraufhin geklagt, sie sei durch die Nennung ihres wahren Namens durch den Bischof retraumatisiert worden. Ackermann muss ihr nun 20.000 Euro zahlen.
Die gute Nachricht.
Eine Niere, eine Lunge oder ein Herz, all diese Organe können Mediziner von einem Organspender in einen anderen Menschen verpflanzen. Bei Augen war so eine Transplantation bisher nicht möglich. Doch jetzt haben Ärzte in New York das zum ersten Mal auf der Welt geschafft. Sie haben ein komplettes Auge erfolgreich transplantiert. Der Empfänger ist der 46 Jahre alte Aaron James aus Arkansas, der an Hochspannungsleitungen gearbeitet hatte. 2021 hatte er ein 7200-Volt-Kabel mit dem Gesicht berührt und dabei sein linkes Auge verloren. Die Augentransplantation fand bereits vor einem halben Jahr statt. Erst jetzt haben die Mediziner von der New York University ihren Erfolg bekannt gegeben. Die Operation dauerte 21 Stunden, 140 Mitarbeiter waren daran beteiligt. Das transplantierte Auge ist nach Angaben der Ärzte gesund, sehen kann James damit aber bisher nicht. Ob das irgendwann funktioniert, ist unklar, weil der Sehnerv durchtrennt ist. Mediziner sprechen aber von einem wichtigen Schritt, um Menschen wie James in Zukunft ihr Augenlicht zurückzugeben.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.